Ein herzliches Willkommen. Hier ist der Stefan von Halbwissen hoch 2 und am anderen Ende, da habt ihr ihn. Nochmal.
Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach.
Hallo ihr da draußen, ihr Halbwissenden, ihr Halbwissen hoch 2 Liebenden. Hier ist der Stefan und am anderen Ende ist der Peach. Guten Abend, Peach.
Ahoi, Stefan. Ihr Liebenden oder ihr Lobenden hättest du sagen müssen. Sag mal, ihr Lobenden.
Ihr Lobenden, na, ihr Halbwissen hoch 2 Lobenden, Liebenden und an Halbwissen hoch 2 sich Labenden.
Aber, oh Gott, das klingt ein bisschen zu säuselnd, zu, mir wird ganz unangenehm, Stefan, ganz ehrlich.
Ja, das ist die Erotik in meiner Stimme.
Boah, okay, na gut. Was sagen denn die Zuschriften?
Die Zuschriften, du meinst die tausenden Hörerbriefe.
Na, das Halbwissen hoch 2 Postfach, was sagt das denn, ja? Das war da was drin die Woche?
Ja, voll mit Spam, unter anderem gegen Krampfadern, Verlängerung von Geschlechtsteilen, das Übliche halt, ne?
Oh, warte mal, die kannst du ja weiterleiten. Willst du sagen, wir kriegen von unseren Hörern keinerlei Post?
Doch, wir kriegen Post, aber tatsächlich, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn dann eher immer so als Direct Message Instagram oder halt als WhatsApp-Nachricht.
Weil wir so nah am Publikum sind, meinst du?
Ja, ich glaube, weil die Leute sich einfach heutzutage nicht mehr die Zeit nehmen, einen richtigen Brief zu verfassen. Das, wie abstrus wäre denn das auch für einen Podcast?
Brief, eine E-Mail, da musst du doch nicht mal eine Begrüßung schreiben. Also ich schreibe die Arbeits-E-Mails immer ohne Begrüßung. Nein, worauf ich hinaus will, ist, also ich strenge mich ja redlich an, in jeder Folge mindestens einen falschen Sachverhalt reinzubringen. Und eigentlich warte ich nur drauf, dass wir Bittschreiben mit Richtigstellungsaufforderungen kriegen. Sind wir ja zu verpflichtet als Publizisten. So meine ich.
Aha. Und warte mal, falsche Fakten. Nee, was denn? Also ganze Themenblöcke oder nur solche Nebensätze?
Ach, Zahlen, Rechtschreibfehler beim Sprechen. Alles. Eigentlich ist ja alles drin. Nee, wir verhaspeln uns da immer mal, Stefan. Das geht auch dir auch so. Da haben wir doch schon Sachen rausschneiden müssen, weil es falsch war, dass es mir passiert, dass es dir passiert. Und dadurch, dass wir ja nie recherchieren, ne?
Das stimmt nicht.
Wie?
Zum Beispiel, als ich dich und Nova konfrontiert habe mit dem Fusionsreaktor, da habe ich wirklich auch eine ganze Weile vorher erstmal gelesen und mir viele, viele Stichpunkte gemacht.
Richtig.
Weil das so aktuell war, dass ich quasi gar nicht auf so ein gefühltes Wissen zurückgreifen konnte. Das hat mich so brennend interessiert, dass auch die aktuellen Fakten wichtig waren, um überhaupt
zu. Ach, deswegen hast du wie so eine Katze auf der Toilette ins Leere gestarrt, als wir mit dir reden wollten. Da hast du kurz auf deinem Handy nachgelesen, alles klar.
Nee, das war eine Folge, da haben wir uns nicht ins Gesicht geschaut.
Ach, jetzt war, da bist du, alles klar, okay. Da hast du mal recherchiert, guck mal an, ja. Ja, aber wollten wir eigentlich nicht machen, ne?
Wollten wir eigentlich nicht machen. Wir wollten eigentlich generell auch ein bisschen mehr Substanz wieder reinbringen, dass wir nicht immer den ganzen Tag nur aus dem Nähkästchen plaudern, sondern auch mal so ein bisschen aus einem Hirnbereich, der vielleicht doch ein bisschen mehr Verknüpfung vorher gemacht hat. Sag mal, du hast doch letztens gesagt, Stefan, lass uns doch mal reden über das.
Ich wollte gerade sagen, ne? oder einfach doch Sachen aus dem Alltag, ne? Sachen, die uns widerfahren sind. Die Woche oder die Woche zuvor oder die Woche zuvor.
Ja, und im besten Falle müsste sich dann darin aber irgendwas verbergen, was ein bisschen in die Tiefe geht, wo man auch mal was Technisches
erfährt. Und worauf du jetzt hinaus willst, vermutlich, und ich werde es einfach mal reinhauen, mal gucken, ob ich richtig liege.
Okay.
Ich war nämlich letztens auf einem Konzert.
Oh nein.
Doch. Und es hat risch geknallt, sag ich dir. Ja, risch laut.
Boah,
das ging,
gut,
ja. Das war, da haben die Hosen geflattert. Das Ding war brechend voll, dieser Raum. Da sind so 150, also irgendwas zwischen 150, 200 Mann waren da drin und du konntest dich eigentlich nicht bewegen. Eigentlich konntest du die Beine anheben und bist trotzdem geschwoben, weil es war so voll. Und das war in so einem Keller, musst du dir vorstellen, so eine Underground-Veranstaltung quasi.
Ja.
Und da hat sich die ganze Lautstärke hat sich ja nur über den Köpfen vom Publikum abgespielt. Und über den Köpfen meint, dadurch, dass es ein Keller war, also ich konnte, wenn ich die Arme ausstrecke, konnte ich die Decke anfassen. Also es war vielleicht, ich sag mal, 2,40 Meter hoch, wenn überhaupt. Nee, wahrscheinlich nur 2,30 Meter. Und da war diese ganze Lautstärke, die wir hatten, war eigentlich nur da oben in dem Raum da gefangen und ging quasi direkt in alle Ohren rein. Und unten haben die Hosen geflattert vom Bass.
Klingt nach einem guten Abend.
Guten Abend, sagte der Künstler auch, als er auf die Bühne kam. Es war nämlich Deutsche. Osaka Rising, hast du von denen schon mal gehört?
Ja, echt, also bei dem Namen da, das muss ja eine mega geile Band sein.
ich durfte ja Zeuge sein des ersten, das war der erste Auftritt, ne? Das war ja die Record Release Party eigentlich, oder? Also genau. Das war die erste, die ihr gemacht habt. Das erste Konzert, was ihr gemacht habt zur neuen Platte. Ihr habt jetzt noch 2, 3 weitere gemacht, ne, oder?
Genau, es gab im Vorfeld, eine Woche vorher, glaube ich, hatten wir so eine Art, ja, wie sagt man das, es gibt so ein Sneak Preview, da wussten die Leute das aber nicht, da haben wir schon Teile dieses Konzertabends probiert und haben schon mal geschaut, ob es für uns funktioniert, ob wir da spielerisch klarkommen und wie Leute theoretisch reagieren und haben dann in einer abgewandelten, kompletten Version dann an dem Abend im Museumskeller in Erfurt haben wir die richtige Release-Show gemacht. Genauso wie wir es uns am Reißbrett erdacht haben, im Proberaum sozusagen. Da war die eigentliche richtige Premiere, genau. Dadurch warst du an dem Premierenabend da.
Was heißt denn jetzt Teile des Abends probiert? Also ich hätte ja gedacht, ihr spielt das im Proberaum bis zum Erbrechen und dann steht ihr halt irgendwann mal in einem Proberaum, wo Publikum da ist, oder?
Ja, das ist richtig, aber die Zeit ist ja begrenzt, ja, nicht nur zum Podcast aufnehmen, sondern auch so zum Proben. Also wir treffen uns ja nicht jeden Tag zum Proben.
Ja, logisch.
Ja, klar. Und deswegen muss man das ein bisschen einteilen und da waren so bestimmte Aspekte, die reiften noch so ein bisschen vor sich hin und deswegen haben wir gesagt, bei diesem Konzert davor wollten wir eigentlich auch ein ganz anderes Konzert spielen, eher eine ganz alte Setlist mit wenig neuen Liedern. Und ich habe dann aber drauf gedrungen, lass uns bitte mal ein paar von den schweren Sachen vor allen Dingen schon mal live probieren, dass ich ein bisschen besser einschätzen kann, wie es gesanglich funktioniert oder ob die Übergänge hinhauen und wie auch immer. Aber im Museumskeller dann zur richtigen Release-Show, da war es quasi von der ersten bis zur letzten Minute so, wie wir es im Proberaum ursprünglich mal geplant hatten.
Ich dachte, ihr hattet die Songs vom neuen Album zum Teil schon auf der In Extremo Tour gespielt.
Genau, aber da immer nur 2, glaube ich.
Ach so, okay. Also um auch zu testen, also waren die da noch in der Entwicklung sogar oder?
Nö, die waren da schon fertig. Also testen ja unter Live-Bedingungen. Wir haben manchmal einen Anfang und das Ende mal ein bisschen verändert und natürlich veränderst du so ein paar. Naja, also ich kann ja sowieso immer ganz schlecht alles jedes Mal gleich spielen. Da langweile ich mich ja zu Tode. Das heißt, ich verändere sowieso immer kleine Läufe und Betonungen.
Ja, das kann ich mir denken, genau.
Genau, und bei den In Extremo-Konzerten war das auch so, dass die 2 Songs, die wir da ausgewählt hatten, das war Cleopatra und Back in Time, die haben sich einfach fürs Live-Set perfekt angeboten. Der eine als Opener und der andere als irgendwann als zweiter Song, glaube ich. Die haben sich dann während der Konzerte auch tatsächlich nochmal ein kleines bisschen verändert, aber nur ein bisschen. Also wir haben schon im Studio sehr gut vorgearbeitet, dass das eigentlich schon gute Live-Versionen schon im Studio waren, auch wenn das jetzt...
Da waren die eigentlich sogar schon eingespielt, willst du damit sagen?
Ja, das war alles fix und fertig, genau.
Das war eigentlich schon fertig, nur nicht gemischt und noch nicht verpackt und verkorkt quasi.
Ich weiß es gerade nicht mehr, die Timeline, aber ich glaube, es war alles schon im Kasten, als wir das erste Mal damit auf die Bühne gegangen sind. Da war es im Studio schon geschehen.
Jetzt mal ganz blöd die Frage, hat man es im Hinterkopf eigentlich, wenn man an diesen Songs, naja, sagen wir mal klassischerweise schreibt, wie man das oder ob man und dass man das auch live darbieten möchte und will und kann. Also habt ihr das wirklich primär so auf dem Schirm oder überlegt ihr euch dann hinterher, wie machen wir das live?
Also tatsächlich, ich denke da pausenlos dran, weil ich bin ja der es ausführt und ich mag ja den Gedanken nicht mogeln zu müssen.
Weil der Tom nur daneben sitzt und ein bisschen rumtrommelt oder was? Oder hä? Ja, ich meine, nee, er macht
Tom,
auch was. Hallo?
Nee, aber Tom ist da ein bisschen lockerer, was das angeht. Also er ist auch Verfechter, dass wir halt eine Liveband sind, die das auch live abbilden kann. Mhm. Aber er sagt halt auch, wenn es notwendig ist für die Performance, dass da vielleicht doch irgendwie mal noch ein Backing-Track läuft live, damit, weil man es eben nicht genauso spielen kann wie im Studio, dann würde er das eher machen als ich, auch wenn er es jetzt nicht als erste Wahl ansieht. Und ich bin da, aber ich reagiere da ganz allergisch drauf. Also ich will erst alle Register sozusagen gezogen haben. Gibt es nicht irgendwie doch einen Weg, das live auf die Bühne zu bringen? Und deswegen komponiere ich schon so, dass nicht total unglaubliche, unmögliche Sachen arrangiert werden, die dann nie live gehen. Also das Problem habe ich ja schon bei den Gesangsspuren, um Gesang gut zu platzieren auf einem aufgenommenen Album, musst du mit Mehrstimmigkeiten arbeiten, mit Doppelungen und so weiter. Und live passiert das ja nicht. Da ist es ja dann... Genau, damit es nicht zu künstlich klingt live, hast du meistens wirklich nur deine Stimme und der Tonmann setzt halt
einen Hall drauf.
Genau, einen Hall, Ambience-Effekte, um das ein bisschen anzureichern, aber du machst nicht so krasse Doppelung und Verdreifachung und erst recht nicht solche Chöre wie bei ABBA zum Beispiel, ne? Das waren ja auch 8 Stimmen übereinander.
Auf einem 8-Spur-Gerät.
Ja, also die haben da genau oder wie die Beatles die natürlich Dichten, das ganz schön ausgereizt. Genau, das machst du halt live nicht und deswegen möchte ich eigentlich, dass das Arrangement, was die Keyboards betrifft, den instrumentalen Part, die Basshand und die Akkordbegleitung und Solotöne, dass das erstmal generell immer zu, weiß ich nicht, sag jetzt irgendeine Zahl, 90% ist das live immer genauso abzubilden.
Okay.
Ohne dass ich irgendwie Schweiß
ausbreche. Das heißt, ein etwaiger Backing-Track, wie du gesagt hast, den Tom zulassen würde, wäre dann ein Background-Core oder sowas? Oder wovon reden wir hier?
Ja, aber das eigentlich ist das auch doof. Also der Live-Sound, wenn der so ganz pur ist, ich meine, du hast den ja gehört, so klingt's ja live, da ist das halt alles nicht mit drin und ich finde, eigentlich vermisst man das nicht. Eigentlich braucht's das nicht, aber auf der Scheibe möchtest du es ja etwas gezähmter hören, vielleicht bei hoher Lautstärke über Kopfhörer und das bettet sich einfach alles ein bisschen schöner ein.
Na, weiß ich nicht. Warte mal, wenn ich dir schon wieder ins Wort fallen darf. Also, also eine Live-Version ist halt eine Live-Version und eine Studio-Version ist eine Studio-Version. Für mich dürfen die anders klingen. Weil wir sind ja nicht bei Pink Floyd, die halt versucht haben, alles 1:1 zu spielen, was sie am Ende ja auch nicht hingekriegt haben. Das meine ich ja gar nicht negativ vorwurfsvoll, sondern vieles geht ja nicht. Weil die haben ja nur mit, weiß ich nicht, Myriaden an Effektgeräten gearbeitet und Dubbings und wisst ihr Geier. Aber wenn irgendwas halt live nicht geht oder wenn die Stimme halt einfach in einer bestimmten Art und Weise nicht das Volumen hergibt oder weiß der Geier, na dann ist es so, dann ist es halt die Live-Version. Und dann finde ich aber, dann darf durchaus die Studio-Version mehr knallen, findest du nicht?
Also was man ja nicht vergessen darf, bei einer Studioaufnahme machst du ja trotzdem viele Kniffs, die du live nicht brauchst oder nicht unbedingt machen musst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Basshand zum Beispiel einspiele, dann ist bei einigen Tracks war es so, dass der Tonmann die MIDI-Spur, also die Notenspur sozusagen, die reine Noteninformationen trotzdem nochmal als Grundlage genommen hat, um einen zweiten Basssound, der eigentlich nicht bewusst hörbar war, im Hintergrund nochmal mitlaufen zu lassen, damit er bestimmte Frequenzen kriegt, die er fürs Frequenzspektrum für die Aufnahme braucht, damit es da homogen und dick klingt.
Psychoakustisches Modell. Quasi.
Genau, musst du da halt wirklich anwenden, weil live hast du ja diesen ganzen Megalärm und Mulm und du hast die Limitierung durch dein eigenes Trommelfell, du hast diesen ganzen Gesamtkörpereindruck des Geschehenen, ne, wie du
diesen
sagst.
Geruch.
Du hast zum Beispiel den Geruch nicht und das Gerumpel im Körper und das Gedröhne. Und man kennt doch diesen Effekt, dass du nach einer Weile beim Konzert das Gefühl hast, dass du dich jetzt an die Lautstärke gewöhnt hast zum Beispiel. Mm. Und dann gehst du raus und alles ist dumpf und du hast vielleicht ein Fiepen auf dem Ohr oder so. Und das heißt, du hörst ja dann in der letzten Sekunde des Konzertes was ganz anderes als in der ersten Sekunde des Konzertes.
Das ist auch immer, wenn ich einen Kindergarten verlasse, so ehrlich gesagt.
Das ist ähnlich, ja.
Na, aber ich dachte, die Tonmänner, also die Mischmeister, die da am Pult stehen, die sind ja Fachleute und die wissen sowas, dachte ich. Und ich meine, die zahlen doch eh über den Abend gesehen die Master-Lautstärke irgendwie hoch und immer mal wieder runter und immer mal wieder hoch und immer wieder runter. Und ich dachte, die mischen dann zum Ende hin, mischen sie schon anders ab als am Anfang. Ich dachte, die kalkulieren das mit ein.
Können sie auch machen, aber das Gehör, also mir geht's ja auch jetzt nicht darum, dass sie darauf eingehen und dass die versuchen, das auszugleichen. Aber es ist definitiv so, dass du im ersten Moment, wenn es losgeht, bist du ja viel höhenempfindlicher, als du es dann später bist, wenn das Gehör ermüdet ist. Und das allein erzeugt ja schon so ein, naja, mit der Zeit gewöhnst du dich an diesen Lärm, du hörst es nicht mehr ganz so spitz.
Ja.
Und dann hast du das Gefühl, es rumpelt mehr und es ist einfach mächtiger und mittiger und lauter. Und bei einer CD-Aufnahme willst du so einen Effekt ja nicht haben, weil dann machst du ja nach einer Minute aus und willst es ja einfach nicht mehr anhören. Das heißt, da versuchst du ja eh schon so einen Kompromiss zu finden. Und wenn du dann halt sagst, ich möchte aber diese Macht, ich möchte, dass das so klingt, als ob es übelst laut ist, dann fängst du halt an mit Komprimieren von Signalen oder sagst halt, hier ist jetzt zum Beispiel ein Schlag auf eine große Trommel auf dem Schlagzeug und die macht halt live durch die große PA und durch den Raum, in dem du dich befindest, macht das halt auch gefühlt im Körper so einen Effekt, als ob da irgendwie so eine Lawine durch den Raum geht.
Das meinte ich ja, das meinte ich mit die Hosenbeine haben geflattert. Also ich meinte das jetzt nicht.
Ja, und das geht auch, das geht nicht zu Hause. Also außer du hast einen riesigen Hi-Fi-Turm und hast die gleiche Grundlautstärke wie bei der Live-Location.
Übelsten Subwoofer, der entsprechenden Druck macht.
Genau, und deswegen machst du das für die CD-Aufnahme, fürs Vinyl, wie auch immer, oder für Streaming, machst du das so, dass du zum Beispiel da mit Hallräumen arbeitest und dann gibst du halt dieser großen Trommel nicht so ein tiefes Rumpeln, was einfach nur Schwingung im Raum ist, sondern du gibst dem vor allen Dingen Klang. Das heißt, auf dieses, zum Beispiel auf das Fell draufhauen, dieses dieser erste Klack-Moment, wo dann danach kommt ja der Ton vom Fell und vom Korpus, also dieses Du, dieses erste Tack kannst du halt schön für so einen Hall nehmen und dann macht das eben Ta. Und das gemischt mit diesem tiefen Ton Ta. Hast du dann das Gefühl, oh, das ist aber ein mächtiger, lauter Schlag und deine Psyche ergänzt den Rest und dann hast du quasi weißt du, beim Hörer.
Gibst dem, du gibst quasi dem Heileffekt, gibst du den schränkst du frequenzmäßig so sehr ein, dass du nur den Impuls nimmst. Also nur das Geräusch vom Auftreffen auf dieses Fell, wie du schon sagst.
Genau, dann hast du so eine extreme Weite und wenn du nur das Gemulme haben willst, dann kannst du auch einfach nach dem Geräusch ansetzen. Also wenn dann die Trommel anfangen würde zu mulmen, also wenn die so ihren Ton macht, so und wenn du diesen Ton verlängerst, dann hast du halt einen verlängerten
und dann erreicht man damit was beim Publikum nochmal?
Damit kannst du bei der Studioaufnahme das bewusst steuern, ob du jetzt, möchtest du jetzt luftige Weite, obwohl die Band gerade übelst reintrischt und der Song eigentlich überlaut ist, kannst du ihm eine Entspannung wieder zurückgeben oder du sagst halt, ich möchte die Live-Macht, wo alle denken, oh, jetzt geht's aber ab, bringst du auf CD einfach in so einen Bereich, dass du sagst, boah, jetzt klingt's aber tief oder es klingt jetzt halt besonders knackig kurz. Das kannst du halt im Studio, musst du das steuern. Du musst das quasi so ein bisschen, musst ein bisschen zaubern, damit ein ähnlicher Eindruck wie live entsteht. Geht natürlich nicht, eigentlich geht das nicht, aber das ist ja genauso, wenn du jetzt live, stell dir vor, du hast jetzt eine Band, wo der Sänger vorne am Bühnenrand erhöht, vielleicht steht und singt so über 10.000 Leute hinweg und das ist halt so ein Moment, der breitet so einen Arm aus und macht so den übelsten, so einen Heldenschrei, so. Und alle, die dem zugucken, denken in dem Moment, oh, das befreit mich gerade, das ist gerade ein richtig großer Moment. Wenn du es auf der CD machst, wo du den halt nicht siehst, dann musst du das irgendwie anders mitkriegen, dass der jetzt, dass das so ein Moment der Weite ist. Also würdest du ein Delay drauf machen, wie in einem Canyon zum Beispiel jetzt mal. Sowas. Und gibt's vielleicht den ganzen Höhen in seiner Stimme einen sehr langen Glanz, so übelst lang, also kathedralenartig lang. Und dann würde dieser Ton so im Nirvana quasi so verklingen. So als ob der Sänger einfach nie aufhört, diesen Ton zu singen, als ob der einfach über die gesamte Erde in dem Moment hinweg singt. Und du kriegst so einen bildlichen Eindruck, als ob die Stimme so fliegt über alles hinweg. Und das ist natürlich ein Effekt. Wenn ich den live genauso einsetze, dann handle ich mir eine Menge akustische Probleme ein mitunter, weil das Tonsignal dieses einen gesungenen Tons sich derartig verlängern würde, dass sich das die hochschaukelt, Laufzeiten. Dann hättest du so ein Hochschaukeln, dass du Feedbacks produzieren würdest. Bei der Studioaufnahme kannst du das genau kontrollieren, wie schnell das verklingt, wie sehr das im Hintergrund verschwindet.
Das ist halt das Live-Gefühl, ne?
Genau.
Also, ich meine, wenn so eine Live-Aufnahme gemacht wird, ich meine, dann wird das ja sowieso nochmal anders gemischt. Ich meine, du hast ja die reinen Signale von den Instrumenten, wenn es elektronische sind. Klar, bei den akustischen hast du immer ein bisschen Atmo und den Hall von vor Ort schon mit.
Hast ja bei mir auch, weil ich spiele ja mit Gitarren-Amps, meine Keyboards. Das heißt, ich habe zwei mikrofonierte Amps. Manchmal ist auch der Bass-Amp zusätzlich mikrofoniert, über den auch die Synthesizer laufen.
Genau. Ach so, und das also meintest du vorhin, dass ihr extra das MIDI-Signal genommen habt. Ach so, alles klar. Du verstärkst sonst immer, also gibst einfach akustisch aus.
Ja.
Also du gibst über einen Verstärker aus, so rum. Und das und der Verstärker wird mikrofoniert. Okay.
Genau. Und ich schicke zwar live auch als Backup-Signal was direkt raus, sozusagen, dass der Tonmann, wenn irgendwas schief geht mit den Amps, theoretisch auch nochmal so ein sehr cleanes Nutzsignal hätte, aber im Studio arbeitest du halt damit, dass du sagst, okay, komm, wir nehmen den Schmutz, der über die Boxen kommt, sozusagen. Machst ja beim Schlagzeug auch, du nimmst das ja akustisch auf mit Mikrofon. Aber dann, es ist immer schön für einzelne Momente, wo du sagst, hier stimmt was frequenzmäßig nicht, hier mulmt was oder hier das Mikrofon war nicht gut positioniert oder der Amp knarzt, rauscht, was auch immer, dass du es dann eben unterfütterst mit dem, was du dann vielleicht noch brauchst. Manchmal auch für Kunsteffekte.
Also ist ja der wesentliche Sound von deiner Orgel ist ja schon dem Verstärker geschuldet.
Ja, das macht schon was aus. Ja. Also ich mache das schon so, dass das auch ohne Verstärker schon sehr gut klingt. Aber der Live-Tonmann sagt halt, bitte immer weiter mit den Mikros. Das macht's nochmal, ist nochmal ein besseres Klangbild.
Was weiter mit den Mikros? Wie?
Mach weiter. Weg? Also, nee. Ach so. Also benutzt die ruhig, weil ich natürlich immer mal frage, naja, ist es für dich leichter? Wollen wir es direkt rausgeben? Das heißt natürlich für mich, ich brauche dann wieder Lautsprecher, die mir den Ton zurückgeben oder wenigstens auf Kopfhörer, damit ich eine Orientierung habe, weil ich eigentlich vorne raus spiele, sonst höre ich mich ja nicht.
Aber hast du da nicht die Monitore liegen? Nee, du hast doch was im Ohr gehabt, du hast einen Monitor im Ohr, oder?
Genau, ich habe für einen Gesang, da ist eigentlich nur mein Gesang drauf in ihrem Monitor.
Ach so.
Damit ich den schön direkt höre, weil das ist live bei der Lautstärke, die wir spielen, einfach nicht, also kaum möglich mit dem Gesang über einen Lautsprecher auch drüber zu kommen, so dass ich mich selbst höre, ohne dass es dann Feedback-Probleme gibt, dass dann das Publikum vorne nur
tuten hört. Okay, ja, ja,
das
ja,
ist
ja,
schwierig.
Ja.
So, und deswegen, ich benutze halt meine Verstärker sozusagen klangbildend und gleichzeitig ist das mein Monitoring, damit ich meine Keyboards selbst höre, wie im Proberaum letztendlich. Da verstärke ich mich ja auch nur mit meinen eigenen Verstärkern.
Also ich war immer zweimal im Proberaum bei euch und ich dachte, Gott, sind die bescheuert, was machen die denn hier? Warum? Also ich meine, warum? Also warum wird denn da auch noch das Schlagzeug mikrofoniert und auch das Schlagzeug über extra Lautsprecher ausgegeben?
Nein, das im Proberaum haben wir doch nicht das Schlagzeug über die PA gegeben.
Na, aber die waren noch an. Ach, das waren die Monitore für Tom, dass er dich hört.
Genau, das sind zwei Lautsprecher.
Links, rechts, hinter ihm. Genau. Ach so, alles klar.
Also es gibt meine Amps, darüber kommt meine Orgel. Der eine steht auch sehr nah bei Tom, dass er mich gut hört im Proberaum, dass er auch hört, was ich spiele.
Ja.
Und
ja,
dann gab es noch zwei extra Boxen, die eigentlich nur unsere Mikrofone zum Singen quasi verstärken. Da ist nur der Gesang drauf. Und das bedeutet aber im Proberaum, das ist ja auch ein recht kleiner Raum, da verstärkst du natürlich alles andere, was über die Mikrofone reinkommt, auch. Und das ist nun mal das Schlagzeug, was live gespielt wird, streut natürlich auch in das Gesangsmikrofon von Tom ein. Also hörst du über diesen Lautsprecher auch das Schlagzeug. Und das ist natürlich tödlich.
Die Mikros, die da waren, die habt ihr quasi nicht an in dem Moment.
Die waren für unsere Demoaufnahme. Wir haben ja vorher.
Okay, alles klar. Ne, okay.
Wir auch, wenn wir mal eine spontane Idee haben, dann haben wir das eigentlich immer vorverkabelt, dass wir dann schnell sagen können, hier drück mal auf Aufnahme und dann klingt es eben nicht wie eine spuckige Sprachmemo-Aufnahme, wo du dann, ne, sondern du hast dann eben schon einzelne Spuren, die du noch anfassen kannst.
Von wegen verstärkt und nicht verstärkt, die ganzen Becken, die sind nicht mikrofoniert worden in dem Kleinkeller da, oder?
Nee, wir haben uns dagegen entschieden. Also in so einer kleinen Location, wo auch die Decke so nah ist, da hast du das Problem, dass was wirklich sehr unangenehm wird in solchen Räumen, sind die Becken. Also alles, was metallisch glänzt beim Schlagzeug, was eben diese hohen Sizzle-Laute macht. Crashbecken, Ride-Cymbal, Hi-Hat. Hi-Hat kann sein, dass die mikrofoniert war, um diese kleinen Ticks, also diese dass du die noch kriegst, weil das brauchst du, um den Rhythmus zu empfinden. Aber gerade so ein Crashbecken, was ja nur im Wesentlichen Akzente setzen soll, ne? Busch,
ne? So. Aber das war ja trotzdem, das war ja unfassbar. Also gut, ich war relativ nah dran, aber es war ja trotzdem unfassbar laut und also diese Becken und auch unfassbar, wenn man das jetzt so mal drüber nachdenkt, unfassbar brillant. Also es klang ja gut. Also klar, es ist immer laut, wenn einer wie ein Bekloppter auf so einen scheiß Crash da haut. Aber
ja, vor allen Dingen, wenn Tom auf dem, was ist das? Das Ding heißt, glaube ich, Giant Ride, also das große Ride-Symbol, was man so aus dem Jazz kennt, was eigentlich nur so ein
Seite, ja.
Das macht eigentlich nur so ein Da, 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 so einen sehr langen, klaren, hohen Sound, aber nicht so scheppernd. Aber das ist eben, das kannst du eben auch wie ein Crashbecken spielen. Und gleichzeitig wie eine Hi-Hat, dass du sagst, du machst jetzt wirklich viele Anschläge mit voller Kraft, sodass das Becken sich richtig aufschaukelt. Und dann hast du halt so einen extremen Höhenteppich, der natürlich bei einer hohen Lautstärke dann sich manifestiert. Und dann ist das halt so ein wusch, 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 wusch. Also das ist wie, naja, ich will nicht sagen wie eine stehende Welle fürs Ohr, aber das ist schon ganz schön hart so.
Aber die ganze Verstärkeranlage da unten, das wollte ich auch nochmal fragen, ist die von euch gewesen, die PA, oder ist die von dem Keller gewesen?
Die ist in dem Fall vom Keller gewesen. Und
ja. Und ihr bringt nur eure Stagebox mit, oder? Quatsch, Stagebox steht ja vorne drauf und ihr stöpselt da eigentlich nur.
Ein Mischpult hat, glaube ich, der Tonmann mitgebracht. Und wir kommen mit unserer Backline, also alles das, was die Band selber an Instrumentarium, Verstärkung mitbringt, das nennt man Backline.
Wie zum Beispiel deine Orgelverstärker, klar. Und die Mikros dafür, bringst du die auch mit oder bringt die dann der Tonmann mit?
Teils, teils. Also ich bin komplett Selbstversorger. Weil also gerade wenn ich jetzt so Festivalbetrieb oder jetzt mit den Extremo habe ich meine Mikrofone selber mitgebracht, die hänge ich über meine kleinen Amps drüber. Wenn der Tonmann sagt, er hat noch was Besseres, was ihm heute mehr Spaß machen würde, dann bin ich immer der Freund davon, dass man sagt, hier Tonmann, wenn du Lust auf kreatives Mitarbeiten hast, dann habe ich immer mehr davon, als wenn er mein Zeug nimmt und ich bin zwar auf der sicheren Seite, aber der Tonmann sagt dann halt, naja, irgendwie komme ich hier nicht klar, da habe ich keine Lust. Das würde ich dann immer gerne vermeiden. Das heißt, wenn die irgendwelche Experimente vorhaben, die nicht völlig unserem Konzept widerstreben, dann mach ruhig. So, aber im Wesentlichen können wir das selbst mitbringen. Nur bei Schlagzeugmikrofonierung, da macht es keinen Sinn, weil da musst du schon ein bisschen was Besseres haben. Und wenn du dich als Schlagzeuger da voll ausstatten willst, nach dem, was der Tonmann sich für seine PA wünscht und für sein Mischerlebnis, da wirst du arm, weil sich das ja auch mal verändert. Tonmänner,
das heißt, die bringt, also die Mikros fürs Schlagzeug bringen in der Regel immer die Tonmänner mit, meinst du?
Ja,
willst du damit sagen?
Ich glaube, Tom hat so ein Mikrofonset, so ein Mittel, Gutes, Schlechtes, wie auch immer, was wo es eben auch nicht schlimm ist, wenn da mal irgendwas damit ist, so, dann das haben wir backup-mäßig da, wenn jetzt wirklich mal jemand sagt, oh, könnt ihr mal noch dafür ein Mikrofon mitbringen oder so. Aber im Regelfall, ja. Ich mach's mit Gesangsmikrofon, ist übrigens auch so eine Sache. Sänger haben eigentlich irgendwann, wenn sie es eine Weile machen, die ist eigentlich schön, wenn die ihre eigenen Mikros haben. Erstens aus hygienischen Gründen, ne, wenn du jetzt wechselnde Sänger am Abend hast. Und zweitens auch, weil du eigentlich so ein bisschen auf die Suche gehen solltest, was passt gut zu deiner Stimme, dass der Tonmann nicht mehr so viel nachregeln muss. Das Mikrofon, was ich habe, ich mag das sehr, das passt auch gut zu meiner Stimme. Aber jetzt hat sich ja neuerdings rausgestellt, dass ich zwei Gesangspositionen auf der Bühne habe. Und da ist es natürlich doof, wenn ich an der einen Gesangsposition mein tolles Mikrofon habe und an der anderen ist halt irgendein beliebiges Mikrofon mit komplett anderer Einstellung. Dann klinge ich natürlich auch erstmal anders.
Aber das einfach zweimal zu haben, ist preislich nicht...
Könnte man machen, aber mein Mikrofon ist auch nicht der absolute Idealfall. So, also der mein Tonmann hat mir schon zurückgemeldet, er hat gerade eins ausprobiert. Ich habe es jetzt auch schon zweimal benutzt. Er sagt, das ist kostet die Hälfte und macht mit deiner Stimme genau das Richtige. So, und ja, da muss ich halt, ja, es geht schon, sind so 250 bis 300 Euro dann für beide Mikrofone zusammen. Das wäre schon so der nächste Schritt.
Okay, und du hast das einfach mit vorgenommen, das Mikro da? Nee, doch.
Nee, ich habe da ein anderes hinstellen lassen.
Anderes. Und das, genau, und ich kann mich jetzt noch erinnern, dass da ein Mikrofonständer vorne stand, der so mitten, also so unmotiviert, ich sag mal, mitten im Bild stand. Und ich dachte, scheiße, haben die das vergessen wegzuräumen von der Vorband? Aber nee, es hatte noch
Sinn. Ja, das war das große Problem, ne? Ich meine, wir kommen aus dieser Megabühnensituation, wo eigentlich genug Platz ist für alles und wir uns eher Gedanken müssen, Mensch, wir sind nur zwei Leute. Wie können wir diese Bühne bespielen, ne? So, dass das quasi.
Das sieht, was, wie ich ja finde, immer ein bisschen lächerlich aussieht, wenn halt so eine Viermann-Kombo auf so einer riesen Bühne steht oder wie ihr sogar nur zwei auf so einer riesen Bühne. Genau. Da finde ich es ja so, wie es da war, ehrlich gesagt, viel schöner.
Naja, aber so war es viel zu eng für uns. Viel, viel zu eng.
Was?
Also, wir hatten ja gerade so, also das
Schlagzeug. Weil eure Egos nicht drauf, wie passt da, meinst du?
Ja, weil das, es ist halt ungünstig, wenn das Schlagzeug und das Keyboard, wenn die sich direkt berühren auf der Bühne, weil wir haben ja Laufwege.
Ach so.
Und also es ist so, dass wir das Doppelte dieser Bühnengröße, das wäre super, weil dann können wir uns entspannt stehen, erstellen, wir stehen nicht direkt am Rand hin, was auch für uns akustisch ein bisschen doof ist und dann sind eben diese Laufwege nicht damit verbunden, dass du über Kabel und über Mikrofone drüber steigen musst und bleibst halt hängen, was da ein paar Mal am Abend passiert ist, sondern du kannst eben da bequem durchlaufen und ich habe vor allen Dingen diese gesonderte Position. Wir haben jetzt eine Woche später nochmal ein Release-Konzert gehabt in Jena und da war es so, die Bühne war etwas größer und da war es so, dass meine zweite Position, wo ich vorne stehe, die war zwischen Schlagzeug und Keyboard im Prinzip. Ich musste es dann ein bisschen anders machen vor Ort, weil der Platz nicht ganz gereicht hat, aber da war es fast eine Idealgröße. Im besten Fall ist es so, so wollen wir die Live-Show jetzt auch anlegen, dass es im Prinzip so zwei große Keyboard-Positionen gibt, die voneinander unabhängig sind und vielleicht in Zukunft auch zwei unabhängige Schlagzeugpositionen. Also wo nicht genau das gleiche steht, nicht einfach verdoppelt, das macht ja keinen Sinn, aber wo man im Laufe der Show einfach immer mal optisch ein neues Erlebnis bietet, eben um die Bühne ein bisschen mehr auszureizen und dann ist das zweite Ding halt mit einer ordentlichen Lichtshow, was halt nur geht, wenn es halt auch schön dunkel ist und du vielleicht ein schönes Bühnenbanner hinter dir hast, so was auch Räume eröffnet und so, dass du dann halt sagst, es sieht eben nicht nur aus wie zwei Leute, sondern du hast hier quasi optisch wie so ein Gemälde. So, also es ist überall was zu gucken. Es sieht immer interessant aus. Du hast natürlich recht, wenn du jetzt als Zwei-Mann-Band auf einer Riesenbühne stehst und es ist auch lichtmäßig nicht viel los, dann hast du am Ende da zwei kleine wackelnde Köpfe und einfach einen riesigen leeren Raum. Das ist natürlich albern. Ja.
Okay, aber habt ihr aufgenommen, also den Ton meine ich, habt ihr mitgezeichnet?
Nee, da an dem Abend haben wir das nicht extra gemacht. Das ist immer ein bisschen mit extra Aufwand verbunden. Also wir können so eine einfach nur eine Summenspur, das kann man alles schon machen, ist kein Problem. Aber es ist schöner, wenn du es ein bisschen vorbereitest und planst und du weißt, du kannst das alles richtig sicher spielen. Ist bei der Premiere nicht unbedingt immer der Fall. Wenn du jetzt sagst, du willst nur live tun, dass du sagst, hinterher soll das ein Live-Album werden, dann würdest du noch mal akribischer das noch vorbereiten, dass dann auch live genau geguckt wird, dass dann nicht irgendein Pegel abhaut und du dann auf der einen Trommel nur verzerrtes Signal hast oder so oder irgendwelche Kabel, die, wo du live sagst, ach hier, guck mal hier, das Kabel, komm, das tauschen wir nochmal, das ist nicht mehr ganz in Ordnung, nee, da würdest du ja nichts mehr dem Zufall überlassen.
Aber habt ihr das vor, das jetzt mal zu machen?
Das wollen wir auf jeden Fall mal machen, ja. Wir haben,
ich meine, jetzt, wo ihr die Songs noch spielen könnt, also jetzt, wo ihr im Stoff steht.
Ja, aber das ist nochmal ein extra Projekt, wenn du sagst, du machst jetzt wirklich Live-Recording, dann machst du das eigentlich für gewöhnlich nicht nur einmal, sondern du machst drei Abende und setzt das dann daraus zusammen, genau.
Hast ja idealerweise auch Click-Tracks, dass du mischen kannst, wenn einer...
Ja, das wäre aber bei einer Band wie uns, wäre das nicht ganz so cool für live. Das
ist also, übertrieben.
Nee, dann lieber zu sagen, hier die zwei Songs von dem Konzert, die drei da vom nächsten und so.
Von da.
Das ist teuer. Also das ist dann nochmal genauso ein Vorhaben wie die Studioaufnahme.
Echt?
Ja. Wenn du es ordentlich haben willst, wenn es richtig gut klingen soll.
Dann schneidest du das mit wie vielen Spuren mit? Also was, ich meine...
Ja, ich glaube, wir hatten im Studio, hatten wir locker 32.
Mhm. Aber die... brauchst du ja dann nur live in dem Fall nicht.
Das stimmt, ja.
Du bist bei ungefähr 10 fürs Schlagzeug, wenn du alles einzeln mitnimmst.
Genau.
Was ja vielleicht sinnvoll wäre. Naja, vielleicht auch bei 10, 14 Mikros, keine Ahnung.
3 für das Standard-Keyboard-Zeug plus Backup 4. Also sind wir schon bei 14, die zwei Gesangs 16.
Ja.
Und dann willst du die Publikumsatmo noch aufnehmen, am besten in Stereo, also eins links, eins rechts. Sind wir schon bei 18 Spuren.
Okay.
Und dann halt gucken, was noch auffällt. Ne? Vielleicht willst du ja auch noch eine Rauminformation haben, die du dir von irgendwo holst. Also so 20 Spuren musst du dann schon mit einrechnen.
Selbst für so eine kleine Kombo wie euch. Kommst du mit dem MacBook nicht mehr hin? Obwohl, doch. Müssen wir gehen.
Das geht alles. So. Also da bist du eigentlich nur durchs Interface begrenzt. Also von der Rechenpower ist das überhaupt kein Problem. Da kannst du auch 64 Spuren aufnehmen. Das wird total wurscht.
Worauf ich aber hinaus wollte, die Videos, die ich gemacht habe und Bilder, ich habe festgestellt, dass mein Handy erstaunlich gut Ton aufzeichnet. Also es klingt ja, ich schick dir wirklich mal was, das klingt ja wirklich also Wahnsinn. Ich habe noch nie von Live-Konzerten so guten Ton gehabt. Normalerweise ist immer alles verwaschen und du hörst überhaupt nichts auf diesen Handyaufnahmen. Mhm. Aber hier geht's. Wenn man so drüber scrollt über die Bilder, das ist schon gut gemischt bunt und akzentuiert bunt auch. Also ich meine, selbst in einem kleinen Raum hat er da gute Farbakzente gesetzt, die meistens ja eh so unterschwellig kommen, ne? Und das halt alles so fließend ineinander übergeht und dir das eigentlich erst so richtig bewusst auffällt, wenn du, na wie ich denn halt über Bilder drüber guckst.
Na, interessant, siehst du, weil der war zum Beispiel zum allerersten Mal da und wir haben noch nie zusammen performt und der... Also schon einmal, aber da war es eher zufällig und hat uns ja das auch kennengelernt bei einem Konzert. Aber diesmal war er nur für uns da und hat sich halt bestimmte Sachen halt vorher überlegt und er hat eine ganz schlechte Position hinten in der Ecke gehabt und er konnte über die Köpfe nicht hinwegschauen. Also er hat im Prinzip im Blindflug die Technik gemacht, also die Lichttechnik. Mhm. Wir haben es nur mit GoPro aufgenommen von hinten vom Tonpult und da siehst du wirklich nicht viel. Da kriegst du nur so einen ganz komisch verschobenen Eindruck des Abends. Guckst ja quasi.
Ja, ne, weil das, also eine GoPro von da hinten, wenn du, also mit dem Weitwinkel, da stirbst du ja, das geht ja gar nicht.
Ja, das sieht halt aus, ob du durch ein Schlüsselloch durchguckst halt, das ist irgendwie, das nimmt auch die ganze Stimmung nicht mit. Wir haben das natürlich auch analysiert, das Video, um uns das Licht ein bisschen anzugucken, aber auch tonal. Mhm. Und das sind halt eine Menge Sachen, die dann einfach klingen wie eine schrecklich produzierte Aufnahme. Und den Live-Moment kannst du damit gar nicht mehr reproduzieren. Also ich weiß noch, wie die Resonanz an dem Abend war, wie viele Leute da waren und was für detaillierte Kritik auch kam. Also kraftvoll oder schöne Gesänge, tolle Melodien, geile Songs, bla und so. Und dann höre ich diese GoPro-Aufnahme und denke mir,
das schabelt alles, das kannst du vergessen. Ja. Ich habe im Augenblick sogar gesehen, dass die zwei Youngsters euch gut kritisiert oder gelobt haben und noch gut eingekauft haben. Die haben ja die ganze Zeit vor der Bühne rumgepokt. Das war total irre. Hast du die wahrgenommen? Da waren so zwei Bettzeicher, würde ich sagen. Die waren, keine Ahnung, wie alt waren die? Also wenn es hochkommt, waren die 18, 19.
Nein, ich hatte einen 12er-Kurs aus meiner Schule vorher. Die waren zu viert, glaube ich, da und haben auch so ein kleines Papptransparent hochgehalten. Die waren da.
Stimmt, da waren auch welche. Ja, richtig. Hab ich im Augenblick auch gesehen. Ja,
die waren zum Beispiel da, genau, und dann... es gibt auch einen Teil so jüngeres Publikum, die das auch wirklich feiern, dass es da so...
Darauf wollte ich hinaus, genau, dass diese jüngere Generation, also wie gesagt, die waren definitiv unter 20, dass du die mit so einer Musik überhaupt noch locken kannst, das fand ich verrückt.
Ja, das ist ja ein bisschen diese ganze Aufgabe eigentlich von so Bands wie uns, gibt's ja noch eine Menge da draußen, die, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass du nicht so viel fakest. Na klar, kannst du als Riesenact, wenn du halt das Mega-Album auf die Bühne bringen willst, dann kommen natürlich von den Backing-Tracks die ganzen Monsterchöre und die Orchestration. Aber gerade bei uns hast du es ja noch sehr pur. Und da ist es schön, wenn du als Publikum auch einfach merkst, du bist hautnah dran und das geschieht jetzt gerade wirklich. Da läuft nicht einfach der halbe Sound weiter, wenn die Band mal kurz stillhält und nichts macht, sondern das ist, dann hörst du eben auch die Fehler. Du hörst, wenn ich mit der linken Hand plötzlich, wenn ich hier hochreiße, weil ich mal kurz winken will, und dann ist plötzlich die komplette Bassbegleitung aus, weil ich sie halt gerade nicht spiele. Oder ich hacke halt voll den falschen Akkord mal aus Versehen rein, weil ich gerade ins Mikrofon singe und sehe meine Hände nicht und tippe daneben. Ja. Dann klingt es eben auch mal kurz mega krumm oder Tom kommt mal kurz aus dem Takt oder so.
Und da bringst du eine gute Überleitung. Jetzt mal Butter bei die Fische, Kritik zu dir, ja.
Okay, jetzt wird's hart. Okay, alles klar, ich bin bereit.
Hast du nicht Angst, dass du diese Drecksorgel irgendwann mal umschmeißt?
Ja, natürlich.
Das wäre doch super Gau, wenn dir das Ding da umklatscht mitten im Song. Oder, also, schlimmer noch zu Beginn des Konzerts und das Ding dann nicht mehr funktioniert, oder?
Könnte passieren. Also, es ist das, darauf wollte ich jetzt nämlich auch hinaus, dadurch, dass es eben, es bleibt so ein gewisser Teil, bleibt gefährlich und unberechenbar.
Risiko.
Mir ist die.
Es gibt kein Backup, meinst du?
Nee, nicht vollkommen, das stimmt. Also ich könnte mit Sicherheit irgendwas noch zum Laufen kriegen mit einer kleinen Umbauphase, das würde man irgendwie hinkriegen. Aber es gab einen Auftritt ganz am Anfang, da ist mir tatsächlich die Orgel einmal zu weit gekippt und dann lag sie halt da.
Ach wirklich?
Einmal ist das passiert und einmal habe ich es mir auch ungünstig auf die Beine in meine Richtung gekippt, das hat auch ganz schön wehgetan. Ich hab eigentlich schon jede kleine Verletzung auch schon durch, also auch beim Hochsteigen, das konnte ich an dem Abend nicht machen, weil die Decke zu niedrig war.
Ach deswegen, wir haben uns gewundert, warum macht denn das nicht mehr, also zu fett geworden oder warum macht denn das? Ach wegen die Decke, na klar, stimmt.
Ja, ich hab's im Museumskeller schon versucht, ich stand da auch mal oben, aber dann stehst du halt irgendwie mit völlig gebeugtem Genick und donnerst mit dem Kopf vorher noch hoch, also nee, es macht keinen Sinn, es tut einfach weh
sieht nicht erhaben aus.
Genau, aber eben beim Hochsteigen, was meinst du, was ich schon für blaue Knie hatte oder wenn ich so lang geschurpst bin, blutige Schienbeine oder so, das... Genau, also es kann immer was umfallen, es kann immer was kaputt gehen, man kann sich überall an allen möglichen schneiden, gerade wenn ich da Keyboards zertresche oder wie an dem Abend habe ich ja eine Keyboard-Taste rausgerissen, die hat es auch verdient, hast du ja gesehen, die hat ja rumgezickt, gell? Aber da, natürlich, ich habe mich da ein bisschen geschnitten dabei, das war mir klar, das konnte ich gar nicht verhindern.
Ach du Gott.
Und ich hatte das Problem, dass ich auch stimmlich nicht fit war an dem Abend.
Wollte ich jetzt in der Tat nachfragen, ob ich das anmerken darf oder soll.
Ja, kannst du auf jeden Fall machen.
War nicht so perfekt. Du warst ein bisschen krankheitstechnisch angeschlagen oder woran lag?
Genau, das also da war schon so 2 Wochen lang steckte das schon drin. Wir waren in der Familie alle krank auf Arbeit, Kollegen waren krank und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, guck mal, ich habe es ganz gut überstanden. Aber ich habe schon gemerkt, es funktioniert irgendwie alles nicht so gut im Vorfeld. Aber manchmal ist es so, unter Aufregung läuft es dann trotzdem. Und an dem Abend war es aber nicht so. Ich war halt auch besonders angespannt und gerade so in diesen letzten Minuten, bevor es losging, hat sich so der ganze Körper so ein bisschen zu sehr angespannt und da bin ich mit zu viel Dampf rein und das auf eine Stimme, die dann doch nicht so gesund war. Die war viel zu trocken, viel zu schwerfällig und da hat es dann mich quasi in den ersten 2 Songs richtig ermittelt und ich wusste es nicht. Ich habe es nicht auf mich zukommen sehen und dann ist die Stimme, wenn du es dann versuchst irgendwie zu retten und arbeitest mit Kraft gegen die Erschöpfung, dann ist die Kraft eben irgendwann weg und das ist ja eine Muskulatur, die erschlafft und dann war es so, ab der Hälfte des Konzerts habe ich wirklich ums Überleben gekämpft, stimmlich. Das kennt jeder Sänger. Bin halt quasi am Anfang gleich die falsche Abbiegung gegangen und dann, naja.
Ja, na dann sage ich mal, vielen Dank für den kleinen Einblick in das Backstage.
Tja, da haben wir über ganz viele Sachen noch gar nicht gesprochen. Da ist noch viel Potenzial.
Na, erzähl mal. Ja, na, was denn? Was könnte mich denn jetzt noch interessieren?
Das kann ich dir jetzt auch nicht
gerade
sagen.
Gerade im Hinblick auf die Uhr, Stefan.
Ja, na deswegen.
Nee, na sag mal, nee, was wäre denn noch wichtig, richtig zu stellen, wo wir ja mit Richtigstellung eingestiegen sind hier heute?
Ich habe mich zum Beispiel, ich frage mich dann nach solchen Konzerten, hört man im Publikum, also klar, du hörst, dass die Stimme überanstrengend ist oder wenn wir kleine Fehler machen, okay. Aber hörst du zum Beispiel Temposchwankungen bei uns?
Fragst du mich?
Ja, nee. Na, du warst im Publikum,
also
du hörst das nicht.
Ja, also ich höre das nicht. Also ich halte mich für einen Menschen, der einigermaßen Taktgefühl hat, also nicht jetzt im zwischenmenschlichen Bereich, aber im musikalischen Bereich. Also ich kannte ja die Songs jetzt auch in dem Sinne noch nicht.
Muss aber
ja
du hast jetzt nicht live das Gefühl gehabt, boah, jetzt rennen sie aber hier weg oder jetzt wird es aber langsam.
Nee, das auf keinen Fall, dafür war es auch viel zu laut. Also ich glaube laut.
Das ist wie scharfes Essen. Es wirkt einfach trotzdem heiß. Okay. Das Essen ist kalt, aber es ist so scharf, dass es trotzdem heiß schmeckt.
Nee, also ich kannte halt die Songs nicht, das muss ich sagen, aber ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass sich irgendwer von euch verspielt hat, ehrlich gesagt.
Natürlich interessant, ne? Also wir sollten mal dazu sagen, dass du uns ja einen Studiotag finanziert hast, was ja quasi
also das schneiden wir aber aus. Einzig die Stimme von dir ist mir halt
nein, aufgefallen. Nein, das bleibt schön drin, ja. Da muss man einfach mal mit dich honorieren auch dafür. Das war wirklich sehr nett. Naja. Aber dass du dann natürlich das gar nicht anhörst, was wir da aufnehmen für das Geld.
Naja, das ist ja ein bisschen. Nee, ich habe das jetzt schon mir auch angehört. Ich versuch's, wie gesagt, immer noch verzweifelt im Auto abzuspielen, weil mir fehlt ja, wie gesagt,
der CD-Player im Auto. Du verzweifelst, wenn du das im Auto hörst. Das verstehe ich.
Weil das Auto lauter ist als die Musik. Nein, weil, also ich habe ja kein CD-Player drin. Nein, es ist ein bisschen wie, wenn du ins Kino gehst, da gucke ich mir auch nicht alle 100 Trailer an. Ja. Also klar, ich habe mir die zwei Videos angeguckt, die ihr im Vorfeld gemacht habt, und kannte dadurch halt Songmaterial. Du hast mir auch das Back in Time schon als Pre-Release-Version geschickt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was dann dran gemischt hattet. Da hatte ich ja hatte ich schon ein bisschen rumkritisiert, aber gut.
Es ist noch viel passiert danach, ja. Vor allen Dingen nach deiner Kritik.
Ernsthaft?
Haben wir noch. Ja. Wir haben da noch ein bisschen.
Ernsthaft?
Ja.
Ich dachte, da war's denn durch.
Nee, ich glaube auch deine Kritikpunkte, also wir haben ja ein paar Leuten, es waren bestimmt 10 Leute, die drumherum vorher schon Material gehört haben, und das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Wir haben,
weil ich dachte, ich hatte es so verstanden, dass du meintest, ach interessant, ach so kann man es ja auch sehen, hör, ich weiß gar nicht mal, was ich alles rumgemeckert habe.
Nee, wir haben konnte nicht alles umsetzen, aber wir haben
klar,
zwei extra Studiotage nur fürs Mixing, noch für diese Nachkorrekturen.
Okay. Na, dann habe ich es gern bezahlt, ja.
Du hast dich selbst bezahlt, deine eigene Kritik.
Also das Einzige, was mir wirklich auffiel, ist, ohne dass ich jetzt das absolute Gehör hätte und Noten, gesungene Noten unterscheiden könnte, aber das klang für mich hier und da ein bisschen daneben, was du selber sagst, dass die Stimme nicht in Form war den Abend, klar.
Ja, genau.
Aber sonst, nee. Also ich will sagen, also mir fiel jetzt nichts auf, und ich bin ein pedantischer Hörer, aber ich bin halt auch kein Toningenieur und kein Musiker, ne? Also
ich fand es auf jeden Fall schön, dass du da warst. Nova war auch da, 3D-Drucker, Danny war da. Für mich war das ja einfach auch familiär. Das war das Wichtigere an dem Abend, dass irgendwie alle mal zusammenkommen, die Videos mitgedreht haben, die irgendwie am Mixing mitbeteiligt waren, die Finanzierung mitgeholfen haben, die am Merchandise mitgeholfen haben. Das war ja eigentlich das, da ging es an dem Abend mehr darum. Und dass wir eben das Ding einfach mal, das Baby einfach mal so direkt auf die Welt bringen, jetzt nochmal richtig offiziell. Und darum geht's jetzt auch bei den nächsten Konzerten, das ein bisschen sicherer zu kriegen und nächstes Jahr dann anzugreifen bei schönen Open Airs und dann richtig krasse Live-Shows zu machen. Das ist nochmal was, ein ganz anderes Projekt. Da kannst du auch nochmal vorbeikommen. Das wäre eigentlich auch cool. Nochmal so einen schönen großen Auftritt mit einer ordentlichen PA, mit einer Fitness.
Wo fahren wir da hin? Wo ist das?
Das müssen wir mal schauen. Im Moment warten wir eigentlich noch ein bisschen drauf, was sich für Gelegenheiten für nächstes Jahr ergeben. Es kann nur schöner werden.
Gerne. Na klar.
Ja. Gut, kann doch schöner werden, das auch, wenn ich jetzt gleich auflege, kann es auch noch schöner werden.
Stimmt, du musst es ja nicht schneiden, ach du Schande. Siehst du die Zahlen, die ich hier auch sehe?
Ich sehe das auch. Na, du schneidest vor und ich mache wie immer den Feinschliff. Freue ich mich schon.
Oh Gott.
Versuch dein Glück, ich freue mich. Danke fürs Gespräch, danke. Tschüss.
Bitte dich. Tschüss.
Ach so, warte mal. Und dann hören wir uns auch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Halbwissen.
Hoch 2.
Ich drück jetzt mal auf Stopp.
Ich drück auch mal auf Stopp.